Eigentlich solltet ihr jetzt Sophies Stimme hören. Und ihr müsst auch nur kurz warten, denn wie versprochen folgt gleich unser Weihnachtsspecial mit dem neuen Interview mit Christoph Negrita. Und Sophie und ich werden da auch noch ein paar Dinge wie das bevorstehende Battle of Sexes behandeln. Wir haben die Folge aus terminlichen Gründen aber bereits vor 2 Wochen aufnehmen müssen, also vor der Nachricht von der Trennung von Carlos Alcaraz und seinem Coach Juan Carlos Ferrero. Das ist für mich jetzt aber doch deutlich mehr als so ein übliches Trainer aus, deswegen will ich vorab zumindest ein paar Worte sagen, weil es scheint auch klar, auch aus Ferreros Statement rauszulesen, ganz harmonisch lief es nicht. Und damit meine ich jetzt weniger die Beziehung zwischen Ferrero und Alcaraz, sondern vor allem auch zu dessen Team und Familie. Glaubt man dem Klee-Magazin, die ja eine Stimme aus Ferreros Umfeld zitiert, bekam Ferrero sogar erst Mitte Dezember den neuen Jahresvertrag vorgelegt mit der Info, hey, du hast 2 Tage Zeit, den zu unterzeichnen. Ferrero soll ein Gegenangebot geschickt haben, das wurde abgelehnt und das war's. Ob es genauso lief, schwer zu sagen, aber es wird schon auch berichtet, ja, dass Ferrero auch zu viel gefordert hat, wollte auch Pausen nehmen und vor allem Alcaraz nur bei größeren Turnieren begleiten, was wohl nicht jedem passte. Wo sich aber wirklich viele einig sind, ist, dass Alcaraz Vater mit Ferrero Probleme hatte und es gab wohl Uneinigkeiten, wie man die Karriere von Alcaraz managt. Ferrero wollte halt eben mehr totalen Fokus wirklich auf das Spiel haben, auch da die unnötigen Schnörkeleien bei Alcaraz ein bisschen entfernen, auch weniger Exhibitions, während der Vater die Familie wie Alcaraz Bruder jetzt auch noch stärker ins Team involvieren wollte. Ferrero will aber nicht alles mit der halben Familie klären, sondern viele Entscheidungen selbst und im Idealfall vielleicht sogar allein treffen. Das passt der Familie nicht so. Auch Alcaraz wird ja älter, will wohl selbst mehr mitbestimmen, was sehr verständlich wäre. Ich finde es trotzdem schade. Die beiden haben ja schon so eine besondere Trainer-Spieler-Beziehung gehabt. Und Ferrero hat ihn ja halt in der Jugend ja schon übernommen und zu all diesen großen Erfolgen geführt. Jetzt bleibt die Frage natürlich, wie geht's weiter? Es gibt Spekulationen, ob direkt ein neuer Coach ins Team geholt wird. Wäre dann wohl wieder ein Spanier. Namen, die so zirkulieren. David Ferrer, Carlos Moya, vielleicht auch ein Roberto Bautista gut. Klar, wenn der dann mal Schluss macht. Alles Ex-Profis, warum? Ja, Alcaraz hat ja noch einen Trainer im Team mit Samuel Lopez. Der hat ja auch in dem Jahr richtig gute Arbeit geleistet. Ist technisch sehr gut, soll auch großen Anteil am verbesserten Aufschlag von Alcaraz haben. Die Frage ist eben, braucht Alcaraz noch jemanden, der auf dieser größten Bühne schon selbst stand? Weil Alcaraz hat ja schon häufiger in wichtigen Matches den Austausch auch mit Ferrero gesucht oder um Rat gefragt, was er ändern soll. Auch wenn vielleicht einiges womöglich von Ferrero antrainiert war. Aber es war ja schon so, dass Alcaraz auch mal den Faden verlieren konnte. Und dann wirkte es schon so, als ob ihm Ferrero da ein bisschen Struktur geben konnte, einige Male. Und da wird man sehen, inwiefern das Lopez in großen Matches übernehmen kann oder ob Alcaraz jetzt schon so weit ist und selbst diese Lösungen da auf dem Platz finden kann. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es ein Reifeprozess wird, der ein wenig dauert. Aber klar, bei dem Talent und so weit, wie er vor dem Rest auch ist, wird das, glaube ich, allenfalls in Duellen mit Sinner zum Problem vielleicht. Wir werden es uns anschauen. Jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge.
Die Offseason im Tennis ist noch im vollen Gange. Wir machen aber keine Pause hier bei CrossCourt und sagen deshalb herzlich willkommen zu unserem kleinen Weihnachtsspecial. Schön, dass ihr hierher gefunden habt. Wir haben es in der Folge Anfang Dezember schon angekündigt, dass wir heute nochmal ein Interview für euch haben. Und zwar haben wir nochmal mit DTB-Profi Christoph Negrita gesprochen. Ihr habt ihn ja vor einigen Wochen schon mal hier im Podcast gehört, als Stefan ihn beim Challenger in Augsburg interviewt hat. Und weil dieses Feedback wirklich so wahnsinnig positiv war, haben wir ihn uns in Hamburg im Oktober einfach nochmal geschnappt für eine 2. Runde. Das gibt's also heute und ich habe jetzt Stefan schon erwähnt, deshalb sollte ich ihn vermutlich auch mal begrüßen, denn er ist natürlich auch hier wieder mit dabei. Schön, dass du da bist.
Hallo Sophie, hallo an alle.
Ja, da können sich die Hörerinnen und Hörer wieder auf was freuen heute, oder?
Ja, hoffe ich. Ja, wir decken auf alle Fälle sehr viele Themen ab, das kann man sagen, von Future-Ebene über Challenger-Tour, auch zu Spielern, die ja auf der ATP-Tour so ein bisschen durchgebrochen sind, bis zu den ganz großen Superstars um Alcaraz, Sinner und Zverev, aber eben auch das ein oder andere bisschen kontrovers diskutierte Thema im Tennissport. Daher hoffe ich wirklich, dass da für jeden was dabei ist. Wie schon mal erzählt, macht Christoph ja auch ab und an Stand-up. Deswegen verpackt er seine Infos oder Gedanken zu den Themen wie immer auch in, ja, ich finde, eine sehr unterhaltsame Art. Und wir hatten, also wir beide, finde ich, auf jeden Fall viel Spaß. Kann man so sagen, oder?
Ja, schließe ich mich auf jeden Fall an. Ich hoffe, ihr habt dann auch gleich Spaß beim Hören. Ich glaube, so eine Interviewfolge ist auch eh immer ganz cool. Jetzt gerade so für die Feiertage oder um den Rest der Offseason nochmal zu überbrücken. Aber bevor wir zu dem Gespräch kommen, Stefan, lass uns doch vielleicht nochmal ganz kurz über unsere Offseason so quatschen. Das würde mich nämlich eigentlich auch interessieren, wie du die so verbringst. Also machst du dann auch wirklich mal komplettes Dennis Tennis-Detox oder machst du das Gegenteil? Schaust du vielleicht noch 1000 alte Matches an, um die Zeit zu überbrücken? Oder wie sieht es sonst so bei dir aus? Ich meine, Auszeit auf den Malediven wie bei den Profis, die ist bei uns ja leider eher nicht drin, ne?
Nee, das klappt leider nicht. Also klar, im Tennis ist der Dezember ein bisschen ruhigere Phase, abseits der Next-Gen-ATP-Finals. Aber ja, du und ich sind ja für Sport 1 für alle Sportarten tätig und nicht nur im Tennis. Und gerade Fußball schläft ja nie und der Wintersport ist in vollem Gange in die Darts-WM, wo wir natürlich auch als übertragender Sender, ist das natürlich ein Riesending bei uns, für dich ja in dem Jahr sogar noch mehr, Sophie. Aber viel Erholung ist da eben nicht. Ich meine, ich bin schon froh, dass ich dieses Jahr an Heiligabend mal frei habe. Am ersten Weihnachtsfeiertag übrigens nicht, da muss ich schon wieder ran. Also ja, daher nehmen wir den Urlaub oft über das Jahr ein bisschen verteilt, so abseits von den großen Events wie Olympia oder Fußball-WM. Aber zur Tennis-Detoxing-Frage, ja, ein wenig ja, wobei ich dann auch schon einer bin, der nicht so ganz komplett loslassen kann und sich dann alte Klassiker ab und an sogar noch anschaut. Trotzdem, ich habe da einiges bisschen auf DVD oder Blu-ray und YouTube gibt natürlich auch immer was her. Ich habe auch einen neuen Tennissender bei mir im TV entdeckt, der da ständig irgendwie Australian Open Matches von den 90ern bis zu heute zeigt. Also deswegen ist da immer wieder ein bisschen Tennis schon dabei. Nachrichten natürlich gibt es auch immer wieder welche rund um Tennis. Aber so ganz los lässt es mich auch da nie. Wie ist es bei dir denn?
Wie heißt denn der Sender eigentlich? Vielleicht ist das ja auch noch was für die Hörerinnen und Hörer.
Tennis Plus, glaube ich. Also zumindest wird er bei mir so angezeigt.
Ist das frei empfangbar? Ja, muss ja.
Ja, also übers Internet halt Bluetooth-TV.
Ja, okay. Also, falls noch jemand in der Offseason jetzt ein paar alte Matches anschauen will, kleine Empfehlung vielleicht in die Richtung. Ja, bei mir Tennis-Detox, ja, versuche ich schon tatsächlich. Also jetzt sowas wie die Next-Gen-Finals würde ich mir schon angucken, aber du hast ja jetzt auch eben schon angedeutet, ist auch eher schwierig für mich dieses Jahr, weil ja, ich in der Tat bei der Darts-WM im Einsatz bin für Sport 1. Um transparent zu sein, wir nehmen das Ganze jetzt auch gerade schon am 3. Dezember auf. Tatsächlich aus dem Grund, dass ich dann eben schon knapp 2 Wochen da bin, wenn ihr das gerade hört. Aber könnt ihr natürlich dann auch gerne mal reinschalten, wenn ihr wollt. Und ja, für mich geht's dann von da aus am 24. ganz früh in die Heimat in den Norden. Da habe ich dann tatsächlich auch mal ja, ein paar Tage zum Durchatmen, da freue ich mich ehrlicherweise dann auch drauf. Aber wir wollen ja auch nicht zu viel klagen, ne, mit den Arbeitstagen an Feiertagen etc. Ich glaube, wir haben trotzdem den besten Job der Welt, deswegen sind wir da trotzdem ganz happy.
Die einen sagen so, die anderen so.
Ja, für mich ist es das, ja, ne? Genau, um da den positiven Dreh auch zu finden. Und ja, so viel zu unserer persönlichen Tennis-Off-Season. Ihr könnt euch jetzt freuen auf das Gespräch mit Christoph Negritu. Ich würde sagen, holt euch ein heißes Getränk, macht euch gemütlich und lehnt euch zurück, denn wir haben eine gute Stunde mit ihm gequatscht. Also wieder eine ganze Menge drin. Das hört ihr jetzt. Wir melden uns später dann nochmal dazu, aber erstmal viel Spaß damit.
Christoph Negritu bei uns wieder. Hallo Christoph, erstmal danke für deine Zeit. Ja, ich wollte erstmal starten, anfangen, wie so ein Tennisspieler die Offseason verbringt und gerade auch, weil wir jetzt ja diesen Zeitraum haben, wie es so auch Weihnachten für einen Tennisspieler. Kann man denn überhaupt so richtig entspannt genießen oder ist man da eh meistens auf Achse?
Ja, also für mich persönlich, ich bin Weihnachtsliebhaber, also ich liebe Weihnachten. Und mir tut es extrem gut, zu Hause zu sein über Weihnachten, auch wegen meinen Freunden und sowas. Man ist überall unterwegs und dann sieht man sich nicht so oft. Und an Weihnachten, so nicht mal die Weihnachtszeit, aber die Zeit danach, so diese paar Tage zwischen Weihnachten und Silvester, wo wirklich alles stillsteht, das ist so die beste Zeit eigentlich, weil da kommt man so runter und dann ist ein bisschen entspannt und die Freunde sind da und man kann so ein bisschen seinen Hobbys nachgehen. Aber ja, natürlich, der Gedanke geht dann wieder direkt in die nächste Saison rein. Also man fängt dann an, da wird auch viel getüftelt immer, Seiten ausprobiert, mal hier vielleicht noch mit dem Schläger ein bisschen, vielleicht da nochmal 5 Gramm oder so. Und am Ende ist es dann kacke und dann denkt man sich, warum, aber das ist halt die Zeit dafür. Aber normalerweise geht es dann eigentlich schon relativ schnell wieder voran. Also das ist ein bisschen schade dann, weil wir dann nicht so viel Zeit haben, weil es halt wirklich ganzjährig ist. Aber man probiert so ein bisschen runterzukommen.
Hast du überhaupt dann so eine Off-Season? Also man kennt es halt von den, Challenger-Tour kann man ja das ganze Jahr eigentlich spielen, weil bei den Top-Spielern ist ja oft so, okay, die haben dann diesen November, Ende November oder Dezember ein bisschen. Hast du dann wirklich so 3-4 Wochen, wo du dann auch Pause machst?
ich würde nicht sagen 3-4 Wochen Pause. Also man trainiert ja dann direkt weiter. Also ich habe dann immer, ich nehme mir dann immer so ein, so 1,5-2 Wochen nehme ich mir dann schon. Ich mache dann immer so eine Staycation zu Hause, verbunker mich in meinem Zimmer. Aber ja, also klar, wir müssen auch schauen, dass wir eine Offseason machen und auch dann trainieren. Also so wie die da ganz oben. Auch wenn wir geschuldetermaßen wegen allen möglichen Dingen vielleicht jetzt nicht ganz so die Privilegien haben, uns noch mehr Zeit zu nehmen als die da oben. Dieses Jahr haben sie es ein bisschen anders gemacht, weil letztes Jahr ging die Saison länger. Dieses Jahr haben sie es gecuttet. Also hat die ATP gesagt, okay, wir machen das für alle gleich. Und die Saison endet, also das Ranking wird gecuttet ab dem 24. November, glaube ich. Das heißt, bis dahin kann man Punkte sammeln und ab dann, wenn man jetzt Future oder sowas spielt, die Punkte zählen dann erst nach den ersten 3 Wochen im Januar, kommen die dann alle so rein. Das heißt, für uns auf den Challengern ist es dann wirklich so, okay, 24. November, also bis dahin spielt man und dann ist dann wirklich so, okay, jetzt reicht's so, weil die anderen Punkte, die kommen nicht rein. Viele, so wie alle, die jetzt in meinem Ranking sind oder vor mir oder sowas, alle spekulieren auf Australian Open, alle wollen zu den Australian Open, das heißt, da wird dann gefightet bis zum geht nicht mehr und wenn es dann halt, wenn der Cut ist, dann ist Cut, dann weißt du, du bist drin oder nicht. Wenn du nicht drin bist, dann kann man auch sagen, okay, dann warum dann nochmal jetzt irgendwie noch weiterspielen? So macht ja gar keinen Sinn dann.
Du hast auch letztes Mal schon im Interview über die ganzen Herausforderungen gesprochen, die es durchaus so gibt. Einige sagen ja auch, Tennis ist der härteste Sport der Welt. Würdest du das tatsächlich auch so unterschreiben?
Ja, ohne meinen anderen Kollegen und Kolleginnen dann zu nahe treten zu wollen in anderen Sportarten, von denen ich auch viele kenne, also Schwimmer, Turner, Fußballer etc. Hat man viele Freunde über die Jahre gemacht, aber es ist schon schwierig, es ist schon tough. Also Tennis ist schon enorm schwierig. Ich meine, das Ding ist, also jede Sportart hat so seine anderen, wie soll ich sagen, seine anderen, ja, toughen Seiten. So, ich meine, klar, also wenn ich damals dann die Studentenolympiade gespielt habe und dann mit den Schwimmern zusammensaß und die dann mir erzählt haben, so was ihr Trainingsblock und sowas ist, wo ich mir dachte, so ich sauf nach 25 Metern im Pool ab, aber die sind, die, was die da abschwimmen und sowas, krass. Aber dann so auch so diese Trainingspensum, was wir dann auch machen, ist dann teilweise schon enorm. Weil die haben dann auch viele Off-Seasons, die haben dann auch so größere Pausen. Und das Mentale auf der Seite, klar, die starten und wenn der Start verkackt ist, ist das Rennen vorbei. So, bei uns, ja, okay, wenn ich jetzt mal einen schlechten Start hinlege im Match, kann ich immer noch zurückkommen. Ich glaube, das Schwerste an unserem Sport ist einfach das Verlieren. Also ich glaube, mental gesehen, das Verlieren ist, also wir sind die Tennisspieler, sind die geborenen Loser einfach. Also wir sind die Loser der Sportler generell, also der allgemeinen Sportler, muss man einfach so sagen. Weil wir verlieren jede, also außer du heißt Sinner oder Alcaraz, verlierst jede Woche. So, also es gibt immer einen, der gewinnt und der fühlt sich toll. Und dann nächste Woche sehe ich den dann wieder und der verliert dann erste Runde und dann sitzt er da wieder in der Umkleide und macht sich dann Gedanken und so, oh mein Gott, und jetzt den Flug buchen und hier und jetzt muss ich wieder zurück und das und das. Und ich verliere die Woche davor erste Runde, komme dann zum nächsten Turnier, gewinne 2 Runden. Oh, ich bin der König der Welt, ich bin so toll. Und das ist halt schon schwierig. So.
Ja, also die mentale Seite sehr tough, das sagen uns auch immer mal wieder Leute, wenn wir danach fragen. Was ich auch ganz interessant fand, ich habe zuletzt auch gelesen, dass die Bedingungen gerade so auf der Challenger oder Future Tour vor allem auch sehr unterschiedlich sein sollen, was auch die Courts angeht. Also ein Zitat war da mehr oder weniger, da springt der Aufschlag auf der anderen Seite irgendwie 3-4 Meter höher ab als auf der, wo jetzt aufgeschlagen wurde, also dass das sehr unterschiedlich sein kann. Wie sind deine Erfahrungen da?
Ja, also ganz klar. Ich meine, das ist, bei uns ist es auch nochmal jedes, überall wo man hingeht, ist es anders. Also du kannst 3 Wochen spielen, sogar 3 Wochen im selben Land. Sagen wir, du spielst 3 Wochen in Italien, spielst mit 3 verschiedenen Bällen auf Sandplatz, der sich aber komplett anders verhält und du musst damit zurechtkommen. So, also das ist, es ist schon schwierig, so diese Balance dann auch zu finden, so sich dann hinzustellen und sagen, okay, was kann ich jetzt da machen, so was kann ich jetzt dagegen unternehmen, wie kann ich jetzt mein Spiel jetzt spielen, so in diesen Bedingungen, wie kann ich jetzt nicht komplett durchdrehen und irgendwie alle Bälle rausschießen, sondern wie schaffe ich es, ja, dran zu bleiben, so in dem Moment, so in diesen Bedingungen. Aber die Bedingungen sind extrem, extrem schwer. Und bei manchen Turnieren kommt man hin und fühlt sich super, weil Players Desk ist super, die holen dich ab vom Turnier, alles ist super, Hotel ist schön, ist toll. Und dann geht man zum nächsten Turnier und dann gucken dich die Leute an. Aber Futures halt extrem. Challengers ist nochmal schon ein bisschen besser, muss ich sagen. Futures ist halt schon extrem. Da kommt man hin, verlangt nach Trainingsbällen und die sagen, ja, die liegen da. Und dann guckt man in die Tonne und dann sind dann wirklich so 3 kaputte, 2 von einer anderen Marke, ein Golfball. Also, und dann, such dir was raus. So. Und dann spielst du mit denen. So, okay. Und dann, das ist halt schon schwierig. Und dann geht man da so auf die Suche und dann da sieht man dann immer wieder einen Spieler, der dann im Gebüsch dann auf einmal so, ich habe noch einen Ball gefunden, yes, kann ich noch mehr Aufschläge machen.
Das ist halt schon schwierig. Fühlt man sich auch wie so ein Clubspieler früher wahrscheinlich irgendwie teilweise, oder?
Ja, wirklich. Also manchmal, also mit was für Bällen ich manchmal trainiert habe, also auf den Futures teilweise, da wusstest du gar nicht mehr, was das ist. Also von welcher Marke der Ball ist, ob es überhaupt noch ein Tennisball ist, also wie lange der schon hier auf der, kann sein, dass der auf der Anlage schon ein halbes Jahr war, den ich da gerade gefunden habe, aber ja. Muss man irgendwie zurechtkommen.
Im letzten Interview war auch Monastir schon ein Thema. Haben wir auch gerade im Vorgespräch schon mal ein bisschen drüber gequatscht. Da gibt es ja tatsächlich eigentlich mehr Turniere im Jahr, als es überhaupt Kalenderwochen gibt, weil auch parallel 2 teilweise stattfinden. Ist das für dich noch so ein kleines Karriereziel, zu sagen, okay, ich möchte dieses Turnier im Monastir vielleicht öfter gewinnen als Nadal die French Open?
Nee, also klar, so ein bisschen schon, weil man damit schon so Historie verbindet, so mit sich selber, aber das Ziel ist ja schon, dann die größeren Turniere anzusteuern und die größeren Turniere zu spielen. Aber ja, jetzt kommt bald wieder ein Challenger da in Monastir und da war, ob ich das spiele oder nicht, ist noch ein bisschen offen. Ich will es schon spielen, aber das ist so ein bisschen die Frage. So da wirkt bei mir mehr so die Nostalgie noch mit. So, ach, ich würde schon mal gerne noch mal dorthin. Ich war das ganze Jahr dort nicht. Und mal die ganzen Gesichter so sehen und die Leute und so. Man kennt ja dann, ich meine, klar, irgendwann, wenn man da so oft hin, dann kennt man jeden Kellner und jeder, der da im Hotel arbeitet. Also so, die kennen dann einen auch. So, aber ja, also man will schon mal dort dann noch mal einen Erfolg feiern. Aber am Ende will man halt schon eher die größeren Turniere und so. Es ist halt schon schöner.
Ja, logisch, ja.
Ja, jetzt, du hast ja schon ein paar Anekdoten erzählt, aber unsere Hörer und Hörerinnen haben auch das mit dem Hausmeister, hat ihnen sehr gut gefallen und so. Gibt es denn noch irgendwas, was du teilen kannst, was dir noch einfällt, wo du sagst, das war ein besonders kurioses Erlebnis?
Ja, in welche Richtung denn? Weil das kann man in alle Richtungen, kann man da...
Ich glaube, wir sind alle offen. Du darfst, kannst auch 2 nennen oder 3, wenn du willst. Wir haben Zeit.
Also es gab mal eine Story oder beziehungsweise es gab mal, das ist wieder Future. So. Auf dem Future geht alles. Also das muss man mal ganz klar sagen, die Future Tour ist, vor allem wo ich sie noch damals gespielt habe, also vor, sagen wir jetzt mal so, ja, so 7, 8 Jahren oder sowas, war das ein absolutes Free-for-all. Also da konnte wirklich, also erstmal konnte da jeder mitspielen. Also ich hatte da auch Leute gesehen, die dann gespielt haben, die haben mir dann erzählt, die sind eigentlich Pilot, spielen eigentlich nur so aus Jux und Dollerei mit. Also auf Anlagen teilweise gespielt, wo das Essen komplett horrible war und dann, und wir bezahlt haben für das Hotel irgendwie, keine Ahnung, also nicht jetzt so teuer, aber es war 40, 50 Euro am Tag. Und dann waren da irgendwelche Urlauber, so ältere Herren, und die haben dann gesagt, oh ja, schön, dass ihr hier Tennis spielt und sowas. Und dann haben wir die mal gefragt, was zahlt denn ihr fürs Hotel? Ah ja, 15 Euro am Tag, all inclusive, war super Schnäppchen. Und wir stehen da und kriegen das beschissenste Essen und denken uns so, das kann doch gar nicht sein. Aber ja, Future Tour war früher auch cooler, weil du halt wirklich solche Stories hattest, wo du so auch Leute hattest, die dann verkatert irgendwie gespielt haben oder so. Oder du hattest manche Spieler, ich kannte einen Spieler, der hat damals auch in Tunesien dann gespielt. Der kam auf die, der hat nicht schlecht gespielt. Also der war wirklich unangenehm zum Spielen. Der hat auch ganz gute Ergebnisse gehabt. Der stand auch, keine Ahnung, 500 oder sowas. Also kein schlechter Spieler. Kam auf die Anlage mit einer Tasche, die... Also, wenn jetzt ein Zuhörer oder sowas, so ein Jüngerer, bei seinem Opa mal kurz reinguckt, der Tennis spielt und mal dort so eine alte Tasche von ihm sucht. So richtig so eine, die man noch so hält, wie ein Aktenkoffer. Mit so einer Tasche kam der, mit einer Plastiktüte, wo dann seine Schuhe drin waren, einer Wasserflasche, die immer kaputt war, wo immer auch nur halb voll war. Die war nie voll. Halb voll. Und eine Cola. Da hat er gespielt. Nach dem Match hat er sich draußen hingesetzt und erstmal eine Fluppe angemacht. Und dann sich erstmal eine schön gegönnt und so. Und du gehst dann dahin, bist professionell, machst da deine 5 Griffbänder auf deine Schläger und siehst den Typen da mit 2 Schlägern, einer Plastiktasche, also wirklich Aldi-Tüte. Und der schlägt den Gegner, gegen den du gestern 3 Sätze verloren hast, und schlägt den in 2 Sätzen. Und dann denkt man sich wirklich so, okay, wo kriege ich jetzt Zigaretten her? Ey? Also ich muss irgendwo, also irgendwas mache ich falsch. Also an irgendwas muss es liegen. Also auf einmal hast du eine Cola und eine Zigarette in der Hand und verlierst dann trotzdem nächste Woche. Ha, gut, da war es das nicht. Oder es gab mal einen Spieler, der hat es herausgefunden oder der hat es geschafft. Also es gab 2 Spieler. Es gab einen, der hat es herausgefunden, der konnte, weil früher war das so, wenn du bei den Auslosungen, früher waren auch immer die Auslosungen, also wurden immer per Hand gezogen. Also auf den Futures ist es immer noch so, da sind dann alle Chips verteilt und jeder Spieler kriegt eine Nummer und dann zieht man. Und dann zieht der eine so und zieht und dann wird das Draw so gemacht. Ja, als erstes die Gesetzten und dann halt die anderen und dann die Qualifier und dann Wildcards und sowas. Ja. Und Wildcards und Qualifier sind meistens von den Nummern her die letzten. Also es waren dann immer 32 Nummern und Wildcards und Qualifier sind meistens dann die Nummer von, ich weiß nicht, wie viele sind es, 8 Qualifier, also Future, es ist 8 Qualifier und 4 Wildcards oder sowas, also von so und so viel, also von 22 ja, bis so. Und der hat es geschafft, sich zu merken immer, welche Nummern, also die Wildcards haben, und hat dann nur auf die geguckt und hat sich genau gemerkt, wo die sind im Pile, weil früher haben sie es dann so gemacht, haben sie es dann so einfach auf dem Tisch gemacht, ja, also bei manchen Turnieren. Und der ist dann jedes Mal, wenn das Draw gemacht wurde, ist er da hingedackelt. Ich ziehe das Draw. Jedes Mal. Und jedes Mal hat er gespielt gegen eine Qualifier oder gegen eine Wildcard. Also 8 Mal in Folge. Bis dann irgendwann die gesagt haben,
das kann nicht mehr Zufall sein.
Du darfst nicht mehr ziehen. Und komischerweise hat er dann nicht mehr gegen eine Wildcard gespielt. Und komischerweise hat er dann erste Runde verloren. Also, solche Typen gab es halt so auf der. Oder es gab einen anderen, das war dann schon ein bisschen später, das war Gerüchteküche, ist es, also wirklich Gerüchteküche, aber mit ein bisschen, so kann schon gut gewesen sein. Ja. Der hatte, wenn man sich anmeldet, online, ist ja alles online.
Ja.
Und es gibt eine, wie soll ich sagen, es gibt eine Deadline, wo es heißt, okay, um 16 Uhr ist Cut. Und bis dahin sieht man, wo man auf der Liste steht. So, und dann muss man sich entscheiden, weil man meldet sich an verschiedenen Turnieren an und sieht dann, okay, ich bin in dem Turnier, bin ich jetzt so und so viel auf der Liste. In dem Turnier, auf dem bin ich auf dem Main Draw. In dem Turnier, bin ich noch Quali, okay. Und dann muss man sich entscheiden, wo lasse ich mich drin? Und vor 16 Uhr, ich entscheide, fertig. Und dann kann ich, und wenn ich mich gut entschieden habe, super. Wenn ich mich schlecht entschieden habe, verdammt. Und anscheinend, das ist Gerüchteküche, aber auch interessanterweise war er immer bei den sehr schwachen Turnieren, hatte er, weiß nicht wie, Access oder ein Programm oder irgendwas, das es ihm erlaubt hat, 5 Minuten nach der Deadline noch immer einzusehen, die Listen, aber die waren schon alle fertig. Das heißt, er konnte genau auf der Liste sehen, wer jetzt im Turnier drin geblieben ist. Das heißt, nach 5 Minuten später hat er dann reingeguckt und sieht dann, okay, das Turnier, da bin ich gemeldet. Okay, welches ist das Schwächste? Okay, das ist das Schwächste. Okay, da lasse ich mich drin. Und dann komischerweise war der immer gesetzt, immer unter den Ersten. War dementsprechend ist er auch wirklich teilweise von Israel nach Tansania, nach hier, dann wieder Amerika. Dann auf einmal war der dann in Hamburg. Dann war der wieder der ist dann wirklich komplett durch die Gegend geflogen. Weil er dann, also ich schätze mal, dass er dann teilweise gesehen hat, Liste ist schwach, da gehe ich hin. By the way, wo muss ich jetzt hinfliegen? Ich brauche ein Visa, ich brauche Impfung. Hatte mal. Aber das war wirklich, also interessanterweise, also Alter, gab's.
Jetzt gab es aber auch vielleicht ist ein Ex-Kollege jetzt von euch auf der Challenger-Tour, Valentin Vacherot, der ja jetzt wirklich auch über 200 stand und dann diesen Sensationsrun in Shanghai hatte, wo er auch von vielen Absagen profitierte, dass er überhaupt in Draw gerutscht ist. Dann hat er im zweiten Qualifying-Runde war schon 7-6 im zweiten Satz und so, gerade so noch gerettet und dann gewinnt er dieses Turnier, schlägt Djokovic und so weiter. A, wie sehr freut ihr euch da? Habt ihr auch mal beim Challenger auf der Ebene miteinander gesprochen drüber? Oder habt ihr aber vor allem, wie sehr ist das auch eine Inspiration oder auch dazu denken, hey, ich brauche diesen einen goldenen Run, um da mal irgendwie, da geht's dann gleich fast 200 Plätze vor.
Ja, also auf der Challenger Tour oder hier jetzt haben wir jetzt, glaube ich, noch nicht so viel darüber geredet. Jeder hat es, glaube ich, mitbekommen. Ich glaube, da ist das an niemandem vorbeigegangen. Aber ja, natürlich, man freut sich halt als Spieler so. Also ich glaube, die meisten Challenger-Spiele, also lasst mich nicht lügen, und auch wenn ich jetzt für viele Leute spreche oder sowas, und ich kann sein, dass ich jetzt Quatsch rede, aber ich glaube, sehr, sehr viele waren richtig froh, dass er gewonnen hat, waren auch richtig froh, dass er das auch so jemand gezeigt hat wie Vacherot, ey, pass mal auf, hier sind die auf der Challenger Tour, die können alle spielen, wir sind gut. Und auch so ein bisschen so der ATP so eine reingedrückt nach dem Motto so, eure ganzen Top-Spiele und sowas haben jetzt alle gegen einen verloren, der jetzt nicht so top ist. Ich glaube, aus dem Gesichtspunkt haben sich viele gefreut. Auf der anderen Seite ist da auch, glaube ich, noch sehr viel Unmut, gar nicht mal jetzt ihm gegenüber oder so, also gar nicht mal jetzt für die Situation oder sowas. Alle freuen sich. Aber ich glaube, es ist sehr viel Unmut, einfach weil es halt dieser goldene Run war und weil dieser goldene Run halt etwas zeigt, was viele nicht sehen. Und das ist halt dieses, ey, auf der Challenger Tour sind so viele gute Spieler. So viele. Also wir reden hier von, das Level hat sich so gestiegen. Es ist enorm, was man jetzt an Professionalität und an einem Level jetzt halten muss, damit man überhaupt hier konstant mitspielen kann. Und die Gegenleistung, die wir dafür bekommen, an Punkten, an Geld, an was weiß ich, an Sponsoring, whatever, alles Mögliche, ist so gering, das ist so eine Diskrepanz dazwischen, das ist so, wo dann viele so sagen, so, ey, schau mal, der hat jetzt so ein, upsala, der hat jetzt so ein goldenen Run hingelegt, steht jetzt 30, und wenn er sich jetzt nicht dumm anstellt und wenn er es clever macht, wird er dann nie wieder rausfallen. Nie wieder. Weil die Punkte sich so verteilt haben, dass es halt wirklich so diese, dass halt, ja, wenn du hast diesen einen goldenen Run auf der ATP-Tour, bumm, drin. Dein Leben ist safe. So, du bist jetzt für ein Jahr, solange du dich nicht verletzt oder dich wirklich nicht dumm anstellst und wirklich jetzt jedes Match verlierst, kannst du da eigentlich fast nicht mehr rausfallen. Und auf der anderen Seite ist es halt schwierig, weil wenn wir uns dann hinstellen und bei der Challenger Tour und du sagst, ey, wenn ich diesen einen goldenen Run hätte jetzt, oder weil wir, natürlich träumt man davon, aber wenn du jetzt nicht so hoch stehst, dann hast du nicht die Möglichkeit, die Turniere zu spielen. Was heißt das? Also du denkst, okay, wenn ich jetzt bei einem 100er Challenger oder 125er oder sowas, wenn ich da jetzt mal einen Run hinlege und sowas, das katapultiert mich auch nach oben. Ja, tut es. Ja, ist auch super. Aber um Längen nicht so wie bei ihm. Und das ist halt so diese Problematik, die halt dann so noch mitschwingt, weil man sich halt wirklich hinstellt und sagt, ey, ich habe so einen Mega-Run, sagen wir jetzt mal. Ich spiele mich vor, gewinne dann ein so ein Turnier und auf einmal stehe dann zwar 100, 200, also 150 Plätze weiter vorne oder sowas, aber bringen tut es mir dann so in dem Sinne nicht so viel, weil sobald ich es nicht schaffe in die ATPs, muss ich immer hustlen. Bestes Beispiel, Jumur. Also der hat jetzt letztes Jahr eine unmenschliche Saison gespielt, sich Challenger, also ich glaube, der hat 6 oder 7 gewonnen oder sowas. Eine unmenschliche Saison gespielt. Spielt sich nach vorne, spielt sich unter die ersten 100. Super Saison. Aber alles nur Challenger. Spielt sich unter die ersten 100, spielt dieses Jahr vermehrt ATP, weil er es halt kann, weil das Ranking es ihm erlaubt. Spielt eine okay Saison. Vollkommen okay Saison. Mal ein, zwei gute Ergebnisse auf der ATP-Tour, vielleicht ein, zwei gute Ergebnisse auf dem Challenger, steht 60. So. Mit viel weniger Matches, weniger Turnieren, viel mehr Geld und viel, viel weniger Stress. Und wir stehen hier, ja, und malochen uns hier wirklich zu Tode. Das ist halt so diese mega geil von Vacherot, dass er das gewinnt. Richtig krass, klar kann man jetzt sagen, er hat davon profitiert, dass die nicht mitgespielt haben oder sowas, aber das ist Blödsinn. Du spielst im Tennis nur gegen den, der vor dir steht. Ja. Du suchst es dir ja nicht aus. So, ja, es gibt manche, die haben einen Draw, wo sie spielen gegen
Du spielst Ruth, Fritz, dann musst du Alcaraz, dann Sinner und dann Djokovic oder sowas. Ja, klar, das ist, wenn du das Turnier gewinnst, Alter, Hut ab, Halleluja, mach drei Kreuze und retire, weil besser wird's nicht. Aber ja, manche spielen halt dann gegen einen Qualifier, eine Wildcard, Walkover und sowas. Aber das kannst du ihm ja nicht vorwerfen. So, er spielt nur gegen den, der vor ihm steht. Und den muss er schlagen. Und wenn er den schlägt,
der hat 24 Mal den Grand Slam-Sieger geschlagen.
Eben, und das, also, ja, genau, und hat Djokovic geschlagen, also kannst du nicht meckern.
Jetzt hast du also das Thema Geld auch schon angesprochen. Ich glaube, Wachereau hat ja jetzt auch sein Preisgeld aus der Karriere einfach mal verdoppelt mit dem einen Turniersieg. Ja, es ist natürlich schon herausfordernd, wenn man eben nicht unter den Top 100 steht, regelmäßig die ATP-Events spielt, hast du gerade schon gesagt. Wir haben jetzt auch in den Tagen in Hamburg hier auch mit Jamie McKenzie zum Beispiel schon gesprochen. Ist ja auch ein Nachwuchstalent, der auch quasi so eine Spenden- oder einen Link zu einer Spendenseite auf seiner Website hat und so, weil es teilweise halt vielleicht auch einfach gar nicht anders geht für manche. Ja, aber kann man schon sagen, dass da dann was schief läuft, so wie es verteilt ist eben mit den, oder die Schere zwischen ja, ATP-Tour und Challenger-Tour und nochmal Future drunter?
Also kann ich nur sagen, das, was schief, dass nur etwas schief läuft, das läuft gewaltig schief. Also das ist komplett verquer. Also nehmen wir jede andere Sportart. Oder nehmen wir die Sportarten. Tennis ist die, global gesehen, glaube ich, die drittmeist geschaute Sportart. Nach, weiß ich, Fußball und Wasserball.
Formel 1 wahrscheinlich.
Aber. Ja, sowas. Indonesisches Wasserball. Nee, also mit der Reichweite, mit an den Einnahmen, die die ATP auch macht, mit den ganzen Turnieren, dass die jetzt auch 2 Wochen die Masters sind, ja, was ja auch nochmal Unmengen an Kohle reinspült, die Grand Slams, die ja 100 Millionen Umsatz machen, all dieses Geld, ja, und es verteilt sich so sehr on top und du bist als Spieler, du stehst 300, du bist der 200, jetzt Mitte des Jahres stand ich 260. Du bist der 260 beste Tennisspieler auf der Welt. Und guckst beim Restaurant nochmal nach, was du dir, was, und bestellst keinen Appetizer. Sorry, aber da muss doch was falsch laufen. Also, und wir reden jetzt hier von Essen. Ich rede jetzt nicht von Coach, von Physio, von Fitnesstrainer, von egal was. Also es ist krank. Also sorry, dass ich das so sage, aber es ist einfach nur krank, was wir für eine Arbeit leisten, was wir für einen Effort bringen und sowas. Und nicht, dass wir jetzt ausgenutzt werden oder sowas, aber das ist, man muss das immer so sehen. Ich sehe mich unfassbar privilegiert, dass ich einen Sport machen kann, mit dem ich Geld verdienen kann. Das ist eines der Privilegien, die ich in meinem Leben habe. Und damit bin ich privilegierter als 90% der Menschen. Keine Frage. Aber trotzdem, die ganze Arbeit, den ganzen Schweiß, die ganze nachts um 3 Uhr morgens aufstehen und dann zweimal den Flug zu wechseln oder sowas, sich abends um 22 Uhr ins Hotel zu kommen, alleine, noch irgendwo Essen versuchen zu bestellen, aber es hat nichts mehr offen. Nachdem man 3 Sätze verloren hat und dann sich wirklich dann vor Verzweiflung dann anfängt zu heulen. All diese Sachen stehen ja trotzdem dann in Relation zu dem, was wir machen. Also das ist, und dafür halt nicht entgeltet zu werden. Oder halt nicht, dass wir jetzt, wir wollen ja alle nicht in Saus und Braus leben. Es geht ja nicht darum, ich will jetzt keinen Privatjet. So, ja, ich will nicht mal ein dickes Auto. Ich will ein Auto. So. Also all diese Sachen. Und dann stellt man sich hin und dann redet man mit einem, Entschuldigung, Regionalligisten hier. Und der hat ein Auto und der hat eine Wohnung und der hat ein gutes Gehalt und spielt in Buxtehude 5. Liga, ja, und trainiert 3-mal in der Woche. Also, wie gesagt, ich will da jetzt niemandem disrespektierlich herkommen und will jetzt auch nicht irgendwie jetzt sagen, dass die jetzt nicht gute Arbeit machen oder sowas. Aber trotzdem, es ist halt schon schwierig, dann sich da wirklich hinzustellen und dann wirklich jeden Tag diesen Opfer zu bringen, wenn man dann sieht, dass, Entschuldigung, kurz, Netflix, Six Kings Slam, ja, habe ich mir angeschaut. Alcaraz gegen Sinner, das Finale. Djokovic gegen Fritz, Platz 3 oder was auch immer die gespielt haben, die goldene Ananas, was die gespielt haben. Djokovic versucht ersten Satz ein bisschen, verliert den ersten Satz, gibt auf. Alcaraz, Sinner spielen ein Training. Das waren Trainingsmatches. Das waren Trainingsmatches, die gestreamt haben und dafür haben die 6 Millionen bekommen. Das kann dir jeder Tennisspieler, der da ein bisschen zugeschaut hat, hat dir gesagt, ja gut, die haben ja nicht nicht in 100 Jahren haben die versucht, richtig zu spielen. Die haben ein bisschen was ausprobiert hier, sowas. Alcaraz ist teilweise zu den Bällen gar nicht hingerannt. Alcaraz, der schnellste Spieler auf der Tour, der, an dem kommt niemand vorbei. Ja, nee, und dann auf einmal so, ach, der Ball ist hier, hab ich nicht bekommen, ne? Und kriegen dafür 6 Millionen. So, und die denken sich so, hahaha, hihihi, alles toll, ja, werden noch dann mit dem Privatjet vom Prinzen da rumgeflogen und wir sind hier in Hamburg in der Halle oder in der Players Lounge und freuen uns, dass die Heizung geht. Also, so. Und das ist halt, und man sieht es ja auch wiederum an Vacherot, das Level ist das gleiche. Klar sind die top, top, top Leute, Sinner, Alcaraz, Sascha, Fritz oder die ersten 5, die ersten 10 Djokovic. Klar sind die alle auf lange Sehen, auf lange Dauer oder sowas oder übers Jahr verteilt vielleicht besser als die meisten von uns. Klar, deshalb stehen die auch dort oben. Aber das heißt ja nicht, dass wir erstens nicht gut sind und dass wir zweitens nicht auch dafür einigermaßen was verdienen können. Wie viele Spieler, glaubt ihr, sind stecken geblieben oder haben es nicht geschafft oder wie viele Sinner und Alcaraz gibt es, die nicht nach vorne gekommen sind, aus Gründen von Geld? Da gibt es, also ich kenne 5 Beispiele von fünf Spielern, von denen ich weiß, dass die unfassbares Talent hatten, aber es nicht geschafft haben, weil das Geld nicht gestimmt hat, weil die keine Sponsoren hatten, weil die keine richtige Trainingsbasis hatten, weil aus welchen Gründen, weil die dann anfangen mussten, als Trainer zu arbeiten. Rede mit jedem Spieler hier, der kann dir von einem oder so, von einem Trainer oder von einem Spieler dir erzählen und sagen, ey, der war so gut und der konnte halt nicht, weil er hatte kein Geld. Und das ist das Traurige, weil dann am Ende stehen sie dann alle da, gucken bei den Turnieren, gucken dann dort und dann beschweren sich alle, ist ja langweilig, ist ja nur Sinner Alcaraz, die gewinnen ja alles und der Sascha schafft's nicht und hier und da. Ja, sorry, aber wenn es nur die sind, weil die sich die Punkte hin und her schieben, weil niemand anders es in die ATP schafft wegen den Punkten und der Rest von unten, der kommt, sind nur die ganz kleinen Ausgewählten wie ein Fonseca. Ja, so ein Fonseca wird wahrscheinlich erste, also 100 Pro wird der erste 10, erste 20 oder sowas stehen in seiner Karriere. Genauso wie ein Learner Tien. Aber da steht IMG dahinter, On dahinter, Yonex, whatever, ja. Und die pumpen da Geld rein, bis es kracht, ja. Und dann, klar, und wenn dann irgendwann irgendeiner von den Selektiven schafft, manche bleiben auf der Strecke, selbst mit dem Sponsoring und alles. Klar, es ist ein Sport am Ende. Es gibt einen Gewinner, einen Verlierer. Aber alleine, dass man nicht die Möglichkeit hat zu sehen, wer kann es denn überhaupt schaffen? So mal eine Bandbreite, sondern nur diese Selektiven, die es halt das Privileg halt haben und die haben es dann geschafft und das Krasseste daran ist, dass die haben dann Survivorship Bias und die sagen dann, nee, ich habe es geschafft, weil ich mich da durchgebissen habe und jetzt müssen sich die anderen auch durchbeißen. So, ich habe damals auch nicht so viel bekommen, deshalb kriegen die anderen jetzt auch nicht so viel. Und also alleine schon deswegen, da kann ich mich schon wieder aufregen, sorry. Das ist genau dieses so, ja, okay, ihr habt es geschafft, geil, freut euch, ja, kauft euch den 5. Jet. Aber denkt auch ein bisschen an die anderen nach. Und selbst wenn ihr es nicht macht, mit selber Geld geben, aber dann, ihr habt eine Plattform. Sagt was, redet was, ja, ihr könnt was bewegen. Also die können ja was bewegen. Wenn die sagen auf der ATP, dann wird schon was bewegt. So, aber machen die ja nicht. So, die sagen ja dann nichts, ja. So ein Djokovic versucht es mit der PTPA, und auf der PTPA-Webseite steht hier, habt ihr einen Code, da könnt ihr euch einen Koffer kaufen für, haben wir super gemacht, ja, für Spieler. Wozu brauche ich einen Koffer? Also wirklich, sorry. Oder ihr könnt im Hilton Hotel, vergünstigt, wenn ihr PTPA-Member seid, könnt ihr im Hilton Hotel pennen. Digga, wenn ich in Monastir oder in Armenien einen 15er spiele, oh, dann google ich erstmal, wo ist das Hilton Hotel? Da kriege ich ja vergünstigt. Sorry, aber
Fingerspitzengefühl.
Ja, das Feingefühl, dass man sich so doch so ein bisschen das Verständnis so, ey, vielleicht ist nicht jetzt in jedem Hotel, wo ihr pennt, immer in so einem guten Hotel. Wir nicht. Aber Hauptsache, ich kann jetzt vergünstigt im Hilton Hotel pennen. Danke dafür.
Das sage ich beim nächsten Challenger oder beim nächsten Future. Dann sage ich, ey, im Official Hotel, aber ihr habt da kein Hilton da eingeschrieben. Also, ich krieg da ja vergünstigt. Danke, Novak. Was?
Ja, musst halt ein bisschen 1000 Kilometer Anreise in Kauf nehmen oder so, aber...
Du hast jetzt in der Tat das Stichwort fürs nächste Thema schon geliefert, eben als du meintest, Alcaraz und Sinner, die gewinnen alle und dass viele vielleicht sagen, ist irgendwie langweilig, dass die alles dominieren, weil die Konkurrenz aber eben gerade auch nicht so 1000%ig da ist, wie es jetzt vielleicht bei den Big Three oder Big Four dann damals noch war, wo es irgendwie immer noch welche gab, die zumindest ab und zu dann die Turniere nochmal gewinnen konnten. Hast du auch so ein bisschen die Sorge, dass das eine Gefahr, sage ich mal, für den Tennissport sein kann, wenn diese Dominanz wirklich sich so weiterentwickelt?
Naja, also das Ding ist ja, die wollen ja Storylines kreieren. Die ATP will Storylines kreieren. Guck dir die ATP-Webs, also das Instagram an. Guck dir das ATP-Challenger-Tour-Instagram an. Ja? ATP-Challenger-Tour-Instagram sind drei Posts, die immer wieder kommen. Es ist entweder ein Ex-Spieler, der auf der Challenger-Tour spielt, der Top-Ex, Top 100 war. Es ist ein junger Spieler. Oder am besten noch ein junger Spieler, der Top 100 steht. So, darüber wird berichtet. Der Rest... Wir reden jetzt gar nicht von Doppel. Ja, Doppel ist ja, existiert nicht. Ja. Aber das ist ja das Ding. So, die wollen Storylines kreieren. Was ist deren Storyline zurzeit? Alcaraz, Feuer, Sinner, Eis. Das ist die Storyline. So, damit machen die Geld. So, das ist halt deren Ding. Das juckt die nicht, ob da jetzt irgendwie jetzt ein Sascha daherkommt, der jetzt dann was, so eine, oder ein Fritz oder was weiß ich. Das interessiert die ja bei der ATP ja eigentlich nicht so. Also, wie gesagt, alles ohne Gewehr. Aber meiner Meinung nach, wie ich das sehe, so klar ist es natürlich für die Zuschauer oder sowas in dem Sinne halt ein bisschen schade, weil die dann halt dementsprechend halt nicht mehr so eine Variabilität haben an Spielern, die sie verfolgen können. Auf der anderen Seite leidet auch ein bisschen das Tennis darunter, muss man auch sagen, weil das Level halt dann in dem Sinne dann auf dem Top-Niveau einfach dann nicht mehr so ganz diese Evolution durchführt. Big Three, Big Four, was haben die für Evolutionen gemacht? Roger, wie er am Anfang gespielt hat, dann wo Rafa dann kam, dann wo Djokovic kam, dann hat Roger wieder angefangen gut zu spielen, weil er halt anders spielen musste. Dann kam Murray, dann kam, also Roger musste anders spielen, musste wegen Del Potro, wegen Wawrinka, wegen hier, Djokovic musste, also das sind ja alles solche Dinge, von die ja aus diesen Storylines halt kommt und dadurch hat sich das Tennis ja weiterentwickelt und nochmal entwickelt und nochmal entwickelt und noch besser geworden. Jetzt ist es so, also ich habe letztens einen Post gesehen von Tsonga, der dann erzählt hat, ja, wo du damals ein Turnier gewinnen wolltest, musstest du gewinnen dann gegen den, dann gegen Berdych, dann gegen Del Potro, dann gegen Djokovic, Nadal und dann Federer im Finale. Hatte er einen Run, wo er gespielt hat gegen Djokovic, Nadal und Federer.
Ich glaube, gegen vier, oder Nalbandian hatte den Rekord. Ich glaube, alle fünf, die er aufgezählt hat, musste keiner gegeneinander spielen, aber ja, vom Prinzip her.
Genau, so. Ja. Und jetzt guckst du jetzt hier und dann sagst du, okay, und dann so ein Alcaraz, okay, oder whatever, und dann, okay, ich spiele erste Runde gegen Brooksby, zweite Runde gegen Mickelson, dritte Runde gegen, was weiß ich, dann auf einmal gegen Moutet, dann spiele ich gegen Bublik, der zurzeit einen Lauf schiebt, und dann auf einmal wird es dann schwierig und dann habe ich Sinner im Finale, toll. So, oder Sascha im Semi und Sinner im Finale, oder ein Fritz im Viertel. Aber das ist ja nicht zu vergleichen, weil die spielen ja alle dann schon nicht ähnlich, also Moutet ist jetzt mal abgesehen oder ein Bublik oder sowas, aber die spielen ja alle relativ ähnlich, alles gleich und so, und dann ist es halt einfach, ja, die sind einfach besser in dem Sport. In demselben Spiel, was die anderen auch spielen. Ist halt so. So. Und das ist halt so, und das liegt auch wiederum daran, dass es halt so einfach ist für die Leute, die halt dann Top 30, Top 40 stehen, sich einfach da drin zu halten. So. Oder kann mir niemand erzählen. Also kann mir niemand erzählen, dass es nicht mega ist, dass so ein Vacherot jetzt kommt und dann gewinnt und der jetzt da ein bisschen aufmischt und sowas. Kann mir nicht erzählen, dass nicht die Leute das auch cool fänden würden, wenn jetzt auf einmal dann so Leute, die von draußen oder selbst nicht das, aber auch diese, die Spieler oder sowas, die haben ja gar keine Angst mehr davor, dass die rausfallen. So, das ist ja, du merkst es ja auch, die alle von denen, so ein Draper, Sascha hat ja gesagt, dass er jetzt so mental und so, das kann ich voll verstehen, weil das auf dem Level so tough ist und er will ja das höchste Tennis, er will ja die Leute da schlagen. Für den ist es tough, ja, aber weil der ist ja so nah dran, so, da will ich niemanden, der sagt, ja, der Sascha und sowas und hier und da, nee, der hat es tough
Und das soll ihm niemand widersprechen, weil er versucht etwas, was halt viele halt nicht versuchen, ist, er versucht die Leute da zu schlagen, damit er halt wirklich einen Grand Slam gewinnt. Aber neben Cerundolo, neben whoever, ja, wer auch immer da jetzt da oben mitspielt, ja, für die ist es so weit weg oder halt im Kopf so, aber die haben gar keine Angst, weil die gehen zu den Turnieren hin und so, ja, okay, dann spiele ich halt gut, mach mein Ding, dann spiele ich gegen einen, der vielleicht auch keinen Bock hat heute, gewinne meine Runde und auf einmal stehe ich dann immer noch 20 und so. Klar, wenn ich dann höher stehe, kriege ich mehr Geld und alle haben dieses Verlangen nach mehr Kohle oder Erfolg und sowas. Jeder hat seine eigene Motivation, klar. Aber dieses, es fühlt sich so ein bisschen an, wie dass die ersten 100 oder die ersten, sagen wir mal die ersten 60 oder ersten 60, 70, die spielen so ein bisschen nach dem Beispiel an amerikanischen Sportligen. So, dass die, da gibt es 18 Teams oder sowas in der NBA oder im Baseball. 18 Teams oder wie viele?
30 in der NBA.
Ja, so, okay. 30 Teams in der NBA und es gibt Teams, die gewinnen 10 Matches in der Saison. Haben die irgendwie, nee, passiert ja nichts. So, es gibt ja keinen Abstieg, gibt ja keinen.
Gibt sogar einen Vorteil, dass die dann den besten Spieler vom nächsten Jahr aufkriegen.
Genau, so, gibt ja keinen Abstieg, gibt ja keinen, so, dass man da vielleicht so, oh fuck, wenn wir jetzt nochmal verlieren und sowas, dann ist ja nicht, ist ja Bundesliga, ja, wenn du eine schlechte Saison fährst, steigst du ab. Ja. So, aber im Tennis hat sich das so entwickelt, dass es jetzt wirklich so ist, wenn du eine schlechte Saison fährst, drop ich halt auf 70 runter. Dann spiele ich halt wieder ein, zwei gute Turniere, dann stehe ich wieder 40. So. Bringt mir jetzt auch nicht viel, ist toll, aber ist jetzt nicht so, ja. Also das ist so das Ding.
Genau, du hast schon Zverev angesprochen und auch die Einheitlichkeit der Courts, wo er kritisiert hat ein bisschen. Auch da zieht Roger Federer beigepflichtet. Jetzt erstmal gefragt auf Challenger-Ebene, ist das bei euch auch so dieses Gefühl oder ist das bei euch schon größere Unterschiede noch?
Nee, auf jeden Fall gibt es schon, hat es sich auch schon verändert auf der Challenger-Tour, weil man muss ja, es war ja schon immer so, dass auf der ATP-Tour oder auf den größeren Turnieren war es ja immer schon nicht relativ ähnlich, aber es waren schon mehr Ähnlichkeiten. Auf der Challenger-Tour war das wirklich so teilweise, dass du zwei Turniere gespielt hast und es waren komplett verschiedene Bedingungen. Jetzt ist es so, dass vor allem liegt es an den Bällen, weil die Bälle sind so das Problem. Bei den Jungs oben sind es die Bälle und die Plätze, dass die Plätze halt relativ gleich gemacht worden sind. Bei uns ist das so, dass man, ja, da kommt es halt drauf an, wo man halt spielt, auf welchen Belegen man halt spielt und welche Anlagen man spielt. Ja, hat die Anlage ihre Plätze neu gemacht, sind sie langsam. Hat die Anlage die Plätze nicht neu gemacht auf einmal und da spielen die 60-jährigen Clubmitglieder mit, dann sind die schnell. Die Plätze. So, das ist halt so dieses Ding. Da ist es halt eher so, dass es nicht an den Plätzen liegt, sondern an den Bällen, die das Spiel gleichmäßiger oder gleicher angleichen. Und man sieht es auch. Also man sieht es auch an den Resultaten und man sieht es auch an den Spielern, die jetzt besser spielen und auch an teilweise die strugglen. Das Ganze, ein komplettes Spiel, was komplett wegfällt und man sieht das auch enorm und man hört es ja auch immer wieder an den Leuten. Du siehst, Ruud hat darüber geredet, dass er seinen Schläger gewechselt hat. Du siehst Tsitsipas, Kachanov, Bublik. Du siehst zig Leute, wie sie alle mit ihren Schlägern tüfteln und sowas. Ja? Warum? Weil der Ball nimmt einfach den Spin nicht mehr so an. Das ist einfach so. Du siehst es, oder? Sollen mir auch die Zuschauer oder sowas, sollen die kommentieren und sagen, welchen Spieler aus den Spielern, die sie jetzt diese Saison gesehen hat, kann mir einer sagen, der jetzt ähnlichen Spin, nicht gleich, aber ähnlich Spin oder viel Spin spielt, so wie so ein Rafa. Gibt's nicht mehr so viele, ne? French Open, wo jeder Sandplatzwühler sein Traum ist, French Open. Alle Sandplatzwühler kommen sie aus den gekrochen da nach, zu den French Open, wollen alle French Open spielen, die ganzen Südamerikaner. Das sieht man nicht mehr. Man sieht nicht mehr dieses, okay, der zieht jetzt und der spielt Heavy Spin, weil es lohnt sich einfach nicht mehr. Da kommt nicht mehr so viel raus, der Spin wird nicht mehr so gut angenommen, alles ist flatter. Was mache ich? Ich versuche Spin zu spielen, der Ball sitzt, also wenn du siehst auch, da spielt einer Spin und dann stellt sich ein Alcaraz hin und jagt das Ding mit 220 km/h in die Ecke rein und denkst dir, ja, da kommst du auch blöd vor. Das ist halt so die Problematik oder das wo auch so Zverev auch sagt, weil auch so ein Spieler wie Zverev, der ja aus der Defensive arbeitet viel, und der früher, ja, so ein Medvedev zum Beispiel auch, wie haben die jetzt in letzter Zeit gestruggelt? Weil das Problem ist, wenn die Bälle so weich sind, gar nicht mal auch der Platz. Der Platz, dass der Platz langsamer ist, ist auch nicht so gut für die. Aber das ist immer so ein zweischneidiges Schwert, weil viele sagen, ah ja, die Großen, jetzt haben jetzt, also habe ich auch Kommentare dazu gelesen, weil, ja, Zverev hat sich dazu geäußert. Und jetzt stehen im Finale in Shanghai Rinderknecht und Vachereau, zwei große Leute, die groß servieren und sowas. Ja, aber wartet mal, Leute. Das ist eine Misskonzeption. Große Leute spielen immer besser auf langsameren Belägen, weil die können trotzdem den Ball durchjagen mit dem Surf, aber haben jetzt genügend Zeit, sich zu den Bällen zu stellen. Es gibt welche, so einen Petri Pericard zum Beispiel oder einen Opelka, ja, die wollen kurze Ballwechsel wie möglich, denen ist es wurscht. Wenn die falsch am Ball stehen, jagen die den Ball halt über den Zaun, aber das ist denen ja egal, weil dann servieren sie drei Asse. Aber solche Spieler, die so größer sind, die brauchen teilweise langsamere Belege, damit sie Zeit haben, sich zu stellen, etc. So, und das ist dann zum Beispiel eine Misskonzeption, dass er dann sagt, ja, das ist schwieriger und sowas. Ja, klar, weil dann für die Leute ist es dann teilweise einfacher, die schon aggressiv spielen können, aber haben jetzt nicht mehr das Problem, dass sie jetzt unter Druck geraten. Und für jemanden wie Zverev, der viel aus der Defensive arbeitet, ein Medvedev zum Beispiel oder ein Ruud, der dann auch extrem gestruggelt hat mit Heavy Spin und sowas, für die ist es natürlich schwieriger, weil da kommt aus dem Ball nichts mehr raus. Wenn früher so ein Medvedev 5 Meter in der Grundlinie stand, wo er eins in der Welt war und Djokovic rausgenommen hat, wenn der 5 Meter in der Grundlinie stand und durchgezogen hat, ist der Ball wie ein Laser trotzdem an die Grundlinie. Der macht das jetzt, der Ball tupfelt da irgendwo dahin. Genauso Zverev, der ja von hinten dann und dann mit der Rückhand da drauf gebounced hat, weil der Ball einfach, das war ein Klatschen, da kam was raus. Jetzt ist alles so, jetzt liegt es nur noch daran, wer kann am meisten generieren, wer kann am meisten draufhacken. Ja, und dann steht man halt da, und wenn man halt nicht das Spiel spielt, dann muss man sich halt irgendwie dann was ändern. Und das ist halt dann so, deshalb scheint es so, diese Einheitlichkeit zu haben. Dass sie das jetzt absichtlich machen, weiß ich nicht. Kann man jetzt so sagen, klar, Storylines etc., weiß ich nicht, dass es absichtlich ist. Ich glaube, es ist geschuldet einfach, dass klar, langsameres Tennis, mehr Ballwechsel, attraktiver, klar. Gucken wir mal zurück in den Jahren, gucken wir zu den Big Three. Roger hat gespielt auf ultraschnellen Belegen, Rafa kam, Rafa hat auf die French jeden zerstört, ist nach Wimbledon gegangen, hat erste Runde verloren. Komischerweise, 2 Jahre später, er hat sich weiterentwickelt, aber komischerweise ist dann Wimbledon viel langsamer geworden. Haben die das jetzt absichtlich gemacht, damit die ein Roger-Rafa-Finale haben? Haben die das jetzt so gemacht, weil einfach das Spiel sich geändert hat? Weiß ich nicht. Kann man das denen ein bisschen so sagen, okay, dass das schon so ein bisschen, ja, so teilweise gesteuert wird? Nicht, dass jetzt jemand davon benefitet, also jetzt jemand persönlich davon benefitet. Weil es gibt genügend Spieler, die davon dann benefiten, dass es langsamer wird. Es muss jetzt nicht unbedingt nur Sinner und Alcaraz sein. Da gibt es auch genügend andere, die davon profitieren. Aber kann es sein, dass wenn die ATP sich das anschaut und sieht, okay, wie die spielen und so, und wie kann man das so, okay, Alcaraz struggelt mehr, wenn es schnell ist und so, und Sinner dann struggelt mehr, wenn das, und dann, wenn man das so ein bisschen angleicht, dann haben wir das mehr. Möglich. Weiß ich nicht.
Ein anderes großes Diskussionsthema ist ja auch schon länger, muss man sagen, der Turnierkalender. Also angenommen, du spielst jetzt Australian Open, dann reist man ja eigentlich schon Richtung Weihnachten nach Australien, dann spielst du bis November durch. Dann ist noch sowas wie ein Six King Slam, wo du dich dann auch noch irgendwie hinschleppst, wenn du denn die Ehre hast, in Anführungszeichen, da eingeladen zu werden. Wie siehst du das persönlich? Es gibt ja viele Kritiker, also Spieler selbst, die sagen, das ist einfach zu viel.
Ja, also ich bin da ein bisschen... Ich will da niemandem auf die Füße treten, weil es ist ein schwieriges Thema, weil man ist halt nicht drin. So, also ich weiß nicht, wie das ist, so ein auf dem Level halt diese Turniere zu spielen und das Turnier ja so zu gestalten. Ich weiß, wie es auf meinem Level ist, und auf meinem Level ist das nicht besser, und ich fliege nicht First Class. Ich fliege mit Eurowings, also, und zahle noch extra drauf für mein Gepäck. Die natürlich nicht. So, deshalb, ich weiß es nicht genau. Was ich finde, ist, dass es, also was man der ATP vorwerfen kann mit dem Turnierkalender, auf jeden Fall ist diese 2 Wochen Master. Ich glaube, das ist ein enormer Punkt, wo viele Spieler sich gedacht haben, okay, das ist Blödsinn. Finde ich auch. Wozu? wozu ein 2-Wochen-Master machen? So, also dann das oder das zu verlängern. Die haben gesagt damals, dass es für die Spieler besser ist, so, weil die nicht jeden Tag ein Match spielen müssen, müssen dann aber länger auf der Anlage gammeln. Weiß ich nicht. Die Zeiten dazwischen den Turnieren sind halt kürzer. Weiß nicht, ob das so gut ist. Aber was man auch sagen muss, ist, dass wenn die Spieler da, die da sich auch beschweren und sagen, ja, und dann sieht man die beim Six Kings Slam, beim Laver Cup, bei dem nächsten Exhibition, bei hier, bei da, hier nochmal was abgreifen und da noch was abgreifen. Und wir reden jetzt auch gar nicht bei den, von den kleinen Turnieren, wo viele Spieler auch einfach nur hingehen und sich das Antrittsgeld snacken und dann erste oder zweite Runde dann verlieren auf komische Weise. Weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt wirklich so ist, dass es so schlimm sein soll. Ich weiß nur, dass es schon ein Problem ist mit der Saison, dass die Saison extrem lang ist, dass es wirklich schwierig ist. Ich weiß aber auch, oder aus persönlicher Erfahrung oder sowas, weiß ich auch, dass wenn du jetzt nicht so krass auf das Geld schaust und sowas, dass du trotzdem, glaube ich, eine gesunde Saison fahren kannst und spielen kannst, ohne dass du dich dann so beschweren musst. Also, sorry, aber es gab genügend Spieler, Team zum Beispiel früher, wenn man weiter zurückgeht, Davidenko war früher so einer, der hat jedes Turnier mitgenommen, der hat sich nicht beschwert. Team hat sich auch nicht beschwert, als er dann von den Australian Open zum Golden, nicht Golden Slam, sondern Golden Swing heißt es. Das sind diese drei Turniere da in Südamerika hingegangen ist, dort dann gegrindet hat. Dann ist er dann zu Indian Wells, Miami. Da hast du nicht gehört, dass er gesagt hat, oh, ist aber viel. So, weil damals war es halt nicht so, dass halt, die haben halt einfach gespielt für die Punkte, fürs Geld, fürs Prize Money. Jetzt ist ja diese ganzen Boni und sowas, also wie viele Bonusprogramme die haben. Ich komme mir vor, als wäre die ATP PayPal. Oder nicht mal PayPal, oder hier Payback. Oder wie beim Edeka, kriegst du nochmal extra, wenn du nochmal einen 250er spielst. Also dieser ganze Bonuspool, wo ich mir denke, welcher Bonuspool, woher kriegt ihr diesen ganzen Bonus? Und dann, ja, aber dann, wenn ich das Turnier nicht spiele, dann kriege ich weniger in meinem Bonuspool. Ja, gut, aber du kriegst ja trotzdem, wenn du gut spielst, kriegst du trotzdem, also, sorry, du musst, du spielst, sagen wir mal, du hast eine horrible Saison als jemand, der Grand Slam spielt und verlierst jedes Grand Slam in der ersten Runde, machst du vor Steuern, klar, machst du vor Steuern trotzdem ungefähr 400.000 Tacken. Vorsteuern, aber 400.000. Und das heißt, du spielst nur 4 Turniere und verlierst in jedem erste Runde. Also sorry, aber was hat das dann mit dem Bonuspool zu tun, dass ich dann hingehe und sage, ja, aber wenn ich das 250er nicht spiele, dann kriege ich nicht noch meine extra 500.000 oder sowas, die ich dann am Ende des Jahres, dann kriege ich nur 300 oder 200.000. Ja, sorry, aber okay. Ja, also wenn ich nicht wenn ich nicht die nächste Runde gewinne, dann kann ich mir den Flug zum nächsten Turnier nicht leisten. Überspitzt formuliert. So. Also, wo ist da so der, also, ich habe das Gefühl, dass sie sich teilweise darüber beschweren und die haben ganz vergessen, dass die Milch irgendwie 2 Euro kostet. So. Für die kostet die Milch 20 Euro oder so. Also, die haben komplett den Bezug zur Realität. Manche Spieler, ich rede von manchen Spielern, verloren. So, die wissen gar nicht mehr, was das ist. Für den geht es nur noch so und das nächste Geld und das nächste und hier und das nächste und das nächste. Und am Ende dann, oh ja, wir sind platt und die Saison ist lange und hier. Okay, ja, aber dich zwingt auch niemand, nach Almaty zu gehen. So, wenn du spielen willst und das machen willst, mach's. Also sorry, aber also du guckst, es gibt Leute, die spielen 50, 60, 70 Matches im Jahr. 70 Siege im Jahr, plus noch die Niederlagen. Also die spielen 100, 110 Matches im Jahr, ja, auf der Challenger Tour oder Future Tour. Da siehst du keinen, der sich beschwert. Oder natürlich beschweren die sich auch, aber weil die kommen halt nicht voran. Aber so, und dann hast du Leute, die spielen 40 Matches und sei doch froh, dass du länger auf dem Turnier bist, du gewinnst. Also sorry, aber du gewinnst. Also ja, wenn du immer verlierst, dann kannst du immer nach Hause gehen, toll. Ja, aber das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Also, ich weiß nicht, es ist, ja, also, die spielen da ihre Turniere und sowas und Also sorry, aber wenn ich mir jetzt überlege, im Sommer oder im Frühling, Sommer, ich gehe von Monte Carlo nach Barcelona, Monte Carlo, Madrid, Barcelona, Rom und dann Paris. Also ich glaube, da sind schon ein paar Amerikaner, die sich dann denken, sowas, oh, what a nice weekend trip. Ja, so. Und die beschweren sich darüber. Oh mein Gott, jetzt müssen wir wieder nach Rom. Oh, und die Pizza. So. Hä? Sorry, aber...
Dann lass uns abschließen. Es gibt tatsächlich noch dieses Battle of Sexes zwischen Aryna Sabalenka und die Kyrgios. Okay, ja genau, diese Reaktion. Wie siehst du das denn? Wie blickst du denn darauf? Ist das vielleicht auch ein bisschen riskant für das Damen-Tennis oder kann das eher sich auszahlen generell? Wie bewertest du so ein Event?
Ach, ich glaube, egal was ich jetzt sage oder egal wie vorsichtig ich mich da jetzt ausdrücke, irgendjemand wird mir dann eine reindrücken. Ja, also ey, es ist cool, dass sie das machen. Es ist eine Exhibition. Ich glaube, jeder, der ein bisschen Tennisverständnis hat, weiß, dass das auf Papier oder sowas, oder also der weiß, dass das jetzt nicht viel mit richtigem Wettkampf zu tun hat. So. Das mal voran abgesehen, ist jede Diskussion, die man führt über Damentennis, Herrentennis, Gleichberechtigung oder was die gleiches Geld verdienen oder sowas, finde ich persönlich, also die Kritiker, die sagen oder viele, die sich darüber beschweren oder sagen, und die machen ja nicht so viel und die müssten 5-Satz-Matches oder so spielen, finde ich kompletten Humbug. Also komplett daneben. Tennisspielerinnen oder die Frauen im Tennissport oder sowas sind vom Level her unfassbar hoch. Also vom Level her, vom Sport allgemein. So, ja. Da kann man jetzt über andere Sportarten reden, wo der Damensport vielleicht ein bisschen vielleicht nicht ganz so hoch ist oder sowas. Aber wenn man es jetzt nur aufs Tennis guckt, ist das Level enorm hoch. Im Vergleich zu den Männern auch. Also da will ich gucke auch Damentennis. Also so ist nicht. Ich gucke auch gerne Damentennis. Das hat nichts damit zu tun, dass meine Freundin selber spielt und ich gucken will und sowas, um ihr vielleicht zu helfen oder sowas. Das hat gar nichts damit zu tun. Oder dass ich jetzt mehr Berührungspunkte habe mit dem Damentennis, weil meine Freundin selber auf der Tour spielt. Das mal davon abgesehen. Ich habe auch immer bei den Grand Slams und sowas, immer gucke ich die Matches an. Ja? Klar, erste Runden sind vielleicht ein bisschen langweiliger, wenn die Diskrepanz zwischen Top 100, aber das ist bei den Herren genauso. So, da gewinnt auch ein Alcaraz gegen irgendjemanden, Qualifier gewinnt der auch 1-1-1 und dann so, und dann denkt man sich auch so, oh cool, der hat ja geil gespielt und sowas, aber war jetzt auch kein cooles Match. Das ist ja genau dasselbe bei den Damen. So, die kommen halt mit anderen, also da sind manche Storylines sind anders, manche Matches haben halt einfach viel mehr Intensität oder viel mehr halt mentalen Warfare oder so, kommen halt so über die Spannung her. Aber ich finde diese Diskussion, also ich finde es gut, dass es so, also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt irgendwie was bringen wird oder sowas, dieses Battle of the Sexes, keine Ahnung. Ich persönlich finde ich finde es super. Ich finde persönlich, dass die teilweise, dass die WTA oder auch die ITF-Tour, dass die da noch mehr machen müsste für die Damen. Also im Sinne von, dass da noch so eine Diskrepanz herrscht zwischen, also wir reden schon, wir sind nicht die Würmer, wir sind die Erde, in denen die Würmer leben, auf der ITF-Tour, aber die Mädels sind nochmal drunter, so. Also was das Preisgeld und was die Bedingungen und sowas angeht. Ich meine, wenn die Mädels auf den Turnieren hier, ich weiß jetzt nicht, wie es hier ist, dass die da jetzt das Hotel bezahlt bekommen oder sowas. Das sind 75.000er, so. Und ich weiß jetzt nicht, die kriegen dann wahrscheinlich das Hotel bezahlt. Aber dann ist es so, ja, aber wenn dann noch jemand im Hotelzimmer ist, das musst du extra zahlen. Und beim WTA kriegst du das ganze Zimmer bezahlt. Und so, das sind solche Sachen, wo ich dann sage, ey, da haben es die Frauen und Damen schon echt schwer. So. Und ich finde es gut, dass es sowas gibt oder dass es jetzt so gehighlightet wird. Ich fände es auch cool, wenn die Sabalenka da ein gutes Match draus macht und sowas. Und Nick ist Nick. Also, was soll man dazu sagen? Der ist retired oder was weiß ich. Ich habe da noch ein paar mehr Berührungspunkte, weil ich seinen Coach ganz gut kenne. Mit dem bin ich gut befreundet. deshalb weiß ich so ein bisschen mehr, was bei dem abgeht, also auch so im Kopf, also gut, das weiß niemand, aber also ich habe da halt ein bisschen mehr mitbekommen, deshalb Nick ist Nick. Ich finde es cool, ich find's persönlich schade, dass Nick nur noch sowas macht. Ich finde, Nick wäre genauso einer gewesen, der da perfekt reingepasst hätte in Sinne Alcaraz. So, das wäre perfekter Gegenpol dazu gewesen. Aber, und dann ist genau wieder so, und das ist genau wieder dieses so, der Zuschauer oder der Kunde ist König und alle Zuschauer und wie oft ich diese Kommentare gelesen habe und der Nick ist unprofessionell und der ist das und der regt sich auf und der schmeißt mit dem Schläger und das ist ja nicht und für die Kinder und das ist ein Beispiel. Ja, 2 Jahre später, Nick spielt nicht mehr, weil er mental Probleme hat oder sowas. Ja, oh, ist ja langweilig, ist ja nur noch der Alcaraz. Das ist ja doof. So. Und jetzt sind sie alle wieder am Diskutieren. Und genau dasselbe jetzt auch mit dem Damensport, wo sie sagen, die einen sagen, die müssen mehr machen, die anderen sagen weniger. Und am Ende ist es dann, und am Ende dann machen sie vielleicht dann mehr und dann beschweren sich dann wieder die anderen drüber. Ja, aber die spielen doch nicht das Level, die spielen doch keine 3-5 Sätze, warum kriegen die genau dasselbe Geld? Ja, sorry, aber die Jungs spielen auch nur 5 Sätze, weil sie unfassbar, weil es halt physiologisch einfach nicht anders ist. So. Klar, die Mädels können auch 5 Sätze spielen. Ich glaube, es gibt genügend Mädels, die fitter sind als manch Spieler auf der Tour zurzeit. So. Die könnten das auch. Nur, warum soll man das denen, also so gesehen, sozusagen antun, so im Sinne von, da ist halt einfach ein Unterschied. So. Hat ja nichts damit zu tun, ist ja auch nicht schlimm oder so. Ich sehe es jetzt schon, ich kriege schon wieder Hate-Kommentare. Aber hat ja nichts damit zu tun. So. Die sollen dasselbe verdienen. Vor allem, ich finde diese Diskussion von anderen Spielern sowas von dermaßen bescheuert, weil die nehmen dir doch nichts weg. Es ist, ob ich jetzt hier spiele und was ich kriege und sowas, hat doch nichts damit zu tun, ob jetzt die Spielerin genau das beim Grand Slam. Was juckt es mich, wenn ich beim Grand Slam 6 Millionen verdiene oder what, how much und sie kriegt dasselbe? So. Bin ich sowas von dermaßen knatschig und neidisch und so? Nö, ich will meins und die darf nicht, weil die hat nur 3 Sätze gespielt und ich muss 5 Sätze spielen. Und weil ich 5 Sätze gespielt habe, kriege ich extra. Also, sorry. Nee. Ich find's gut, Battle of the Sexes, das soll's. Ich persönlich finde, es sollte mehr solche Events geben. Also, ich habe dieses Jahr Liga in Holland gespielt. Die ist combined, das heißt 2 Herren-Einzel, 2 Damen-Einzel. Herren-Doppel, Damen-Doppel. Find ich mega. Das sollte es viel öfters geben. Es sollte viel öfters diese Combined-Events geben. Auch damit es einfach auch ein bisschen mehr zusammen. Ich meine, wie cool ist teilweise der United Cup mit dem Mix-Doppel, wo sie dann spielen. Ich meine, das ist voll cool. So. Das highlightet ja auch nochmal was. So. Also das, klar, gibt es beim United, finde ich, sollte es beim United Cup dann auch sein, Einzel. Damen-Einzel und dann nehmen wir 2 Doppelspieler. Haha, jetzt kommt's. Dann nehmen wir 2 Doppelspieler, Damen und Herren, und dann zeigen wir mal, was die so können im Doppel. Und dann nehmen wir nicht einen Sascha, der dann 50 Matches spielt und dann den United Cup gewinnt mit der Laura, die Doppel spielen kann. Ja. Keine Frage. Aber so, ja, wozu hat man dann Doppelspezialisten? Wozu haben wir Kevin und Tim Pütz und jetzt hier 2 Freunde von mir, Schneider und Wallner und Conny Franzen und so, wozu haben wir dann so viele genügend? Aber naja, das mal abgesehen davon. Ich finde, das sollte viel mehr so auch Storylines und sowas geben. Die einzigen Storylines, die da zusammen machen, ist, also dieser Mix-Doppel in den US Open, das war ja auch nur, wiederum, das war ja nicht aufs Tennis, sondern das war ja so, oh, Raducanu und Alcaraz, die spielen zusammen. Geht da was? Bunte, große Cover-Story. Ja, sie wurden gesichtet, hier im Restaurant, ist da was am Knatschen? Sorry, aber was ist das? So, tennistechnisch, ja, mega. Guck dir Irani und Vavasori an, ja. Da sagt niemand von denen, dass die irgendwas zusammen haben, aber die sind, jeder findet die mega. Ich finde Irani super, ich finde, wie die zusammen gespielt haben, die Energy und die hatten, und das kommt ja nur aus diesem Combined. Warum nicht das? Oder auch Kasper mit der
Schwiontek.
Ja, mit der Schwiontek zum Beispiel oder sowas. Mega. So. Weiß jetzt nicht, ob das Battle of the Sexes jetzt irgendwas bringen wird, aber ich finde es trotzdem cool, dass da so ein bisschen mehr sich da überschneidet.
Das war ein schönes Schlusswort. Wir gucken es uns an und dann reden wir irgendwann nochmal drüber. Danke dir, Christoph. Danke.
Dankeschön.
So, das war's also, das Gespräch mit Christoph Negrito. Ich habe es davor schon gesagt, es war wirklich eine ganze Menge wieder drin. Wir hoffen natürlich, diese Einblicke waren für euch auch wieder interessant. Für mich waren sie es auf jeden Fall. Wir können jetzt natürlich nicht über jedes Thema sprechen, aber eins würde ich doch nochmal gern rausgreifen, das wir jetzt am Ende gehört haben, Stefan. Und zwar eben dieses Battle of the Sexes zwischen Aryna Sabalenka und Nick Kyrgios. Das Ganze steigt am 28. Dezember in Dubai. Also je nachdem, wann ihr die Folge hört, war es vielleicht sogar auch schon. Und um das vielleicht nochmal ganz kurz einzuordnen, das ist ja quasi die Neuauflage vom Battle of the Sexes zwischen Billie Jean King und Bobby Riggs von 1973. Wobei man das, glaube ich, schon so ein bisschen trennen muss von der Bedeutung her.
Ja.
Weil das Duell damals war halt, ja, stimmst du mir zu, ne, danke. Weil das, ja, also kurz dazu, warum. Also das Duell damals war halt wirklich so ein kleiner Meilenstein in Richtung Gleichberechtigung der Geschlechter im Tennis. Und ich will jetzt nichts unterstellen, aber für mich persönlich wirkt dieses Match jetzt zumindest eher wie eine Marketingnummer, liegt vielleicht auch daran, dass es ja veranstaltet wird von Evolve, der Agentur, die ja Naomi Osaka gegründet hat. Und die hat ja sowohl Sabalenka als auch Kyrgios unter ihren Fittichen. Ich gebe da gleich vielleicht auch nochmal meine 2 Cent dazu, ja, wie ich diese Veranstaltung finde. Aber vielleicht erstmal deine Meinung, Stefan. Wie stehst du zu dem Ganzen?
Also erstmal möchte ich betonen, dass ich das Match zwischen Aryna Sabalenka und Nick Kyrgios sehe, nicht als Duell Frau gegen Mann, weil ich möchte nicht von Nick Kyrgios repräsentiert werden. Und zum Match, ja, ich weiß nicht, ob dieser Regel für Le Fans, ob der mir so gefällt. Entweder machst du es richtig oder gar nicht, auch wenn ich weiß, dass es gab ja nicht nur das berühmte Battle of the Sexes, es gab ja da einige Duelle in den Jahren, also die anderen sind nur nicht so berühmt und bekannt. Hier ist es halt so jetzt, dass beide nur einen Ausschlag pro Punkt kriegen, also nicht nur Kyrgios, sondern auch Sabalenka hat nur einen. Hätte Sabalenka noch ihren Jips, dann wäre das, glaube ich, ein großes Problem. So limitiert es wohl schon Kyrgios ein bisschen mehr, weil klar, wenn der voll durchzimmert im ersten, dann wird den Sabalenka nicht allzu oft berühren. Kyrgios hat ja auch unter den männlichen Profi einen außergewöhnlich guten Ausschlag, muss man ja sagen. Dazu wird eben Sabalenkas Spielfeldseite um 9% kleiner sein. Ich weiß nicht, vielleicht will man auch noch bei Kyrgios am Fuß eine Eisenkugel festbinden. Also sind schon ein bisschen ja interessante Regeln. Klar, den Ausschlagsvorteil von Kyrgios ein bisschen nehmen, macht Sinn für mich, auch wenn es das Ergebnis so ein bisschen mit dem Sternchen versieht. Die 9% sind jetzt auch deshalb, weil sich Frauen laut Datenmessungen im Schnitt um 9% wohl schlechter, langsamer bewegen. Ob die Nummer 1 Sabalenka da der Schnitt ist, weiß ich jetzt auch nicht. Aber gut, ansonsten gelten halt die üblichen Regeln, also 2 Gewinnsätze und gegebenenfalls dann noch ein 3. Satz im Match-Tiebreak. Ich finde, das kurze Format ist eher zum Nachteil für Sabalenka hier. Best of 5 hätte sie, glaube ich, gewonnen, weil, ich weiß nicht, ab dem 3. Satz hätte wahrscheinlich Kyrgios Körper gestreikt. Aber ja, ich meine, du hast schon erklärt, warum es ausgerechnet die beiden sind, die spielen. Kyrgios ist in Schachens Showman natürlich der Richtige, aber aktuell ist er halt auch nicht mehr als der talentierteste Hobbyspieler der Welt. Und gewinnt er deutlich, dann schimpfen alle, hey, du siehst, wie schlecht das Damen-Tennis ist, was natürlich Unsinn ist. Aber verliert er, wird es dann auch vielleicht nicht so ernst genommen, weil Kyrgios ja kein richtiger Tennis-Profi ist. Was wiederum aber auch die einzige Chance wäre, dass Sabalenka das gewinnen kann, dass Kyrgios eben gerade komplett außer Form ist. Wenn es ein seriöser Challenger-Spieler wäre, hätte Sabalenka einfach wenig Chance, weil die körperlichen Unterschiede zu groß sind, was aber das Damentennis 0,0 schlechter macht. Ich gucke mir auch persönlich 1000-mal lieber Damenmatches an, als wenn sich 2 Typen nur Asse um die Ohren hauen und da kaum einen Ballwechsel zustande kriegen. Ob es jetzt das Match dafür gebraucht hätte, ich weiß nicht, aber man muss es halt wirklich als Spaß sehen, als Spaßveranstaltung, nicht irgendwie, dass es dann die riesen neuen Erkenntnisse gibt. Die gibt es, glaube ich, nämlich nicht. Ich mag Events persönlich lieber, wo die Profis Mix spielen zusammen oder auch von mir aus auch dieser One-Point-Slam bei den Australian Open, den finde ich ganz lustig. Also da treten ja auch Fans an, Profis, beide Geschlechter und bei einem Punkt kann halt immer alles passieren. Also sieh unser Tischtennis-Duell, ein Punkt und dann als Königin abtreten, das ist der Power-Move. Nur, aber falls wir jeden
Tennis... So macht man das.
Ja, eben. Aber falls wir jeden Tennis-Duell haben, dann spielen wir bitte auch nur einen Punkt, oder? Weil das wäre dann meine große Chance.
Schauen wir mal.
Genau, schauen wir mal, aber das ist so ein bisschen mein Take, aber jetzt bin ich gespannt, was du dazu noch zu sagen hast.
Ja, ich sehe es tatsächlich relativ ähnlich. Also ich habe grundsätzlich auch gar nichts gegen das Match. Also wenn die beiden da Spaß dran haben, wenn das Publikum da Bock drauf hat, ist das ja völlig okay. Und wenn es vor allem auch positive Aufmerksamkeit auf den Tennissport lenkt, ist das ja auch erstmal gut. Und ich glaube schon, dass das funktionieren kann. Ich meine, ein Ziel ist ja auch, jüngere Zielgruppen damit anzusprechen. Und dass das jetzt so ein paar Social-Media-Highlights abwirft, das glaube ich schon. Ich glaube nur, so wie du, auch nicht, dass es das Damentennis jetzt in irgendeiner Weise wirklich voranbringt. Also die Szenarien, ne, wenn sie gewinnt, wenn sie verliert, also Sabalenka, die hast du ja gerade schon aufgezeigt. Ich finde auch, wenn sie gewinnt, du hast es eben schon gesagt, mit dem halbfitten Hobbyspieler mehr oder weniger, ne, aber diese angepassten Regeln sind ja auch noch ein Argument, warum du dann sagen kannst, ja, aber ohne diese angepassten Regeln wäre das nichts geworden oder so. Deswegen weiß ich auch gar nicht, ob man ihr damit wirklich so einen Gefallen tut. Ja, also außer der Antrittsprämie, ich glaube, die gibt es zumindest, gibt es da, glaube ich, wirklich nicht so viel zu gewinnen, zumindest im sportlichen Sinne. Und ich habe jetzt auch im Vorfeld gelesen, dass ja ein Mitgründer von Evolve schon davon sprach, dass es auch darum geht, Zitat, ein neues Bild davon zu entwerfen, wie Gleichberechtigung im Sport aussehen kann. Und da weiß ich eben nicht, ob man das durch dieses Event jetzt wirklich erreicht oder ob das nicht so von den echten Problemen so ein bisschen ablenkt. Also nochmal, es kommt halt wirklich drauf an, wie man es einordnet, ne? Ob es jetzt einfach Entertainment sein soll, und ich glaube, das kann schon Spaß machen, oder ob man sich davon wirklich Größeres verspricht, weil daran habe ich auch dann doch durchaus meine Zweifel. Ja. So, das ist unsere Meinung zum Battle of the Sexes. Ihr da draußen könnt euch an der Diskussion aber natürlich auch immer gerne beteiligen. Entweder ihr meldet euch über unsere Social-Media-Kanäle, die findet ihr in den Shownotes, oder ihr schreibt einfach einen Kommentar, geht ja zum Beispiel auch auf Spotify. Und dann freuen wir uns auf eure Meinung, auch gern zum Interview mit Christoph Negrito natürlich. Und wenn ihr dann schon dabei seid, dann könnt ihr uns natürlich auch gerne noch eine Bewertung hinterlassen oder euren Bekannten von diesem Podcast erzählen. Das wäre jetzt natürlich gerade so für Weihnachten ein sehr schönes Geschenk für uns. Und Stefan, damit verabschieden wir uns tatsächlich so langsam jetzt wirklich für dieses Jahr. Aber es geht natürlich schon bald weiter hier mit dem Podcast. Unsere Off-Season ist ja, wie die der Profis, auch nicht allzu lang natürlich.
Das ist richtig, ja. Also ein paar Tage lässt uns der Tenniskalender noch durchschnaufen. Da es ja diesmal auch nicht schon zwischen den Jahren, sondern erst am 2. Januar mit dem United Cup so richtig losgeht. Da ist ja auch das deutsche Team wieder am Start. Wir werden uns dann wie gewohnt in Woche 1 der Australian Open zurückmelden. Könnte sogar sein, dass du, Sophie, dann wieder mit von der Partie bist. Das schauen wir noch. Aber unser Plan ist zumindest, dass Sophie dann auch immer in einer Folge pro Grand Slam zumindest dabei ist, um auch Dennis ein bisschen zu entlasten, wenn er gerade im Kommentarstress ist. Aber er soll sich dann auch zumindest da mit Memos melden. Und in allen anderen Folgen ist er dann wie gewohnt dabei. So viel schon mal dazu. Genau.
Ja, soweit der Plan. Mal schauen, inwiefern er auch tatsächlich aufgeht. Ich freue mich auf jeden Fall dann auch auf die Folgen wieder mit euch und natürlich auch auf dieses neue Tennisjahr. Jetzt genießt ihr aber hoffentlich erstmal die Weihnachtsfeiertage oder habt sie schon genossen, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Passt auf euch auf, bleibt gesund, kommt gut ins neue Jahr und dann bis ganz bald hier bei CrossCourt. Ciao.
Frohe Weihnachten.